Daniel 5. Und ich lese 30 Verse. Das ist ungewöhnlich viel. Ich hoffe, Sie schweifen nicht allzu sehr ab. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße hergebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen waren, und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen und bronzenen und hölzernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger, wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand im Königspalast, und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass seine Glieder schwach wurden und ihm die Knie schlotterten. Und der König rief laut, dass man die Zauberer, Wahrsager und Sternkundiger herbeiholen sollte. Und er ließ die Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König noch mehr, verlor seine Farbe ganz. Das ist jetzt käseweiß. Und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange. Und auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen hin kam die Königin Mutter in den Saal und lass dich von deinen Gedanken nicht so erschrecken. Entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat, denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götter Weisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Zauberer, Wahrsager und Sternkundigen. Dein eigener Vater, o König, weil ein überragender Geist in diesem Daniel gefunden wurde. Dazu Verstand, Klugheit, Träume deuten, dunkle Rätsel erraten, Verschlungenes aufzulösen. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man den Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König geführt. Und der König sprach zu Daniel, bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König meines Vaters aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir sagen hören, dass dein Geist der Götter habest und Erleuchtung, Verstand und überragende Weisheit bei dir zu finden sei. Nun habe ich vor mich rufen lassen, die Weisen und Zauberer, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was das bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Verschlungenes aufzulösen vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen. Da sprach Daniel, behalt dein Zeugs für dich. Gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und sie bedeutet dies: Mene, das ist Gott. Das ist Gott, hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte, ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herrscher im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Weltreich und Gottesreich liegen miteinander im Konflikt. Das ist das Thema des Daniel-Buches. Das ist der rote Faden. Am Ende, so in Daniel, wird das Weltreich untergehen und das Gottesreich durchsetzen. Das ist auch die Linie der ganzen Bibel. Wir beten ja, dein Reich komme. Weltreich und Gottesreich liegen im Konflikt. Am Ende wird das Weltreich untergehen und das Gottesreich kommen. Das ist die Linie, der rote Faden von Daniel und der ganzen Bibel. Wie beide Reiche miteinander im Konflikt liegen, spüren wir auch heute. Bei uns in Flein war neulich Volker Kauder. Er kennt sich ziemlich aus in der Christenverfolgung weltweit. Und er hat berichtet, wie in China Weltreich und Gottesreich im Konflikt stehen. Wie die Christen konsequent gehindert werden, ihren Glauben zu leben, ausgegrenzt, überwacht werden. Er hat viel von Christenverfolgung berichtet, von diesem Konflikt, der da besteht. Die beiden liegen also im Konflikt, das erleben wir heute auch. Jetzt lesen wir, wie es im Weltreich zugeht. Wir lesen, wie es kollabiert. Und dazu gibt es genügend Beispiele. Da kann man das Römische Reich nennen oder das Sowjetische Reich, auch das Babylonische Reich selbstverständlich. Wir wissen auch, warum das Weltreich keinen Bestand hat, denn es hat ein zeitliches Fundament und kein ewiges. In Hebräer 12 heißt es, dass die Reiche dieser Welt erschüttert werden, damit das ewige, bleibende Reich Gottes hervortritt. Und das macht uns Hoffnung. Das macht uns Hoffnung. Als Christen werden wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Eines, das nicht untergeht. Und wir erleben gerade Erschütterungen in unserer Welt. Wir lesen hier in Daniel 5 den Bericht, wie das Reich der Welt erschüttert wird, untergeht, und wir lesen von seinem antigöttlichen Charakter. 4 Punkte. Der erste heißt berauscht. Berauscht. König Belsazar macht ja ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. So beginnt das Kapitel. Keine Hinführung, keine Einleitung, gleich mitten ins Geschehen rein. Ein Fest, ein Saufgelage. Nichts gegen Feiern in großer Runde. Kommen Sie mal aufs Fleiner Weinfest. Da sind auch ein paar tausend Leute da, 5.000, 6.000 Leute, Samstagabends. Da geht's lustig her. Nichts gegen Feiern in großer Runde. Aber hier zeigt sich was Hemmungsloses. Das Fest fällt aus dem Rahmen, es lässt jeden Anstand vermissen. Sie verlieren jegliche Selbstbeherrschung. Sie reißen jede Grenze nieder und der Alkohol versagt seine Wirkung nicht. Damit kann man sich betäuben mit Alkohol. Und Alkohol hilft zu vergessen. Sie saufen, sie feiern und haben eines vergessen. Vor den Stadttoren stehen die Perser. Sie vergessen, dass die letzte Stunde des babylonischen Reiches geschlagen hat. Bald werden die Perser einfallen, es handelt sich um Stunden. Und das betäuben sie mit ihrem großen Fest. Jeden Moment können sie die Stadtmauer überwinden und das Schloss niedermachen. Aber sie saufen, während vorne die Perser sind. Und noch was betäuben sie. Und noch was vergessen sie. Sie vergessen, dass ihre Macht nur geliehen ist. Und dass Gott die Macht gehört. Das haben sie auch vergessen. Und dass da einer ist, vor dem sie sich einmal verantworten müssen. Haben sie auch vergessen. Wir Menschen haben diese Neigung, die wichtigen Lebensfragen zu verdrängen, zu vergessen, zu betäuben. Wie wichtig wäre es hier gewesen, einmal innezuhalten, nachzudenken. Die Bibel sagt nicht zu Unrecht, seid nüchtern, bekommt klare Sicht, wacht auf aus eurer Betäubung, werdet wach für Gott. Werdet wach, dass er im Regiment sitzt. Werdet wach und verabschiedet eure Götzen. Werdet wach. Gott wird sich übrigens zu Gehör bringen. Das werden wir gleich sehen. Es ist nicht so, dass er die einfach machen lässt für immer. Er bringt sich zu Gehör. Er meldet sich zu Wort, sodass dem die Knie schlottern und das Gesicht aschfahl wird. Wir werden es gleich sehen. Also, einer berauschten Gesellschaft muss gesagt werden, was Sache ist. Eine Gesellschaft, die sich betäubt hat mit Luxus, die muss aufwachen. Heinrich Heine hat in einer Ballade beschrieben, wunderschön treffend, was hier in diesem Gastmahl sich abspielt. Ich lese es Ihnen mal vor, er hat es schön gereimt. Vielleicht kennen Sie es, Belsazars Gastmahl, Heinrich Heine. Die Mitternacht zog näher schon, in stiller Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flaggert's, da lärmt's des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Des Königs Wangen leuchtend Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Und blinkslings reißt der Mut ihn fort und er lästerte die Gottheit mit sündigem Wort. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher gefüllt bis zum Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund, Jehova dir, künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Das muss ich mal vorstellen. So ein Hohn des Belsazars. Ich bin Gott, sagt er. Ich bin Gott. Das war bei seinem Großvater, dem Nebukadnezar, anders. Das war zwar auch ein Diktator und brutaler Herrscher, der hat einen Obelisk aufstellen lassen, vor dem sich alle knien mussten. Er hatte keine Opposition geduldet, warf Daniel in die Löwengrube und die Freunde in den Feuerofen auch. Aber am Ende, da heißt es, dass Nebukadnezar Gott fürchtete. War da so was wie eine Bekehrung? Er hat sich auf jeden Fall am Ende seines Lebens gedemütigt, anders Belsazar. Er demütigt sich nicht, er ist in einer Hybris. Und Hybris meint Übermut, voller Übermut. Grenzenlosigkeit, Maßlosigkeit. Ich darf alles. Babylon ist Symbol für das Übermaß. Babylon ist Symbol für das Übermaß in unserer Welt. Grenzenlos. Turm bauen bis zur Spitze, bis zum Himmel, ist Symbol für die Gier. Die Gier, das ist die maßlose Gier, das symbolisiert Babylon. Er veranstaltet ein Gastmahl in seinem Stadtschloss. Man hat herausgefunden, dass dieses Stadtschloss riesige Säle hatte. Teilweise 50 Meter lang, genauso breit. Locker fanden 1000 Leute darin Platz. Wenn 1000 Leute zusammen Wein trinken, da kommt schon was in Bewegung. Da ist schon was los. Also wenn die mal auf den Tischen tanzen, ist die Stimmung ausgelassen. Aber das ist noch nicht genug. Dazu kommen die Frauen und die Nebenfrauen des Königs, halbnackt tanzen sie vorne auf der Bühne. Das brauchen sie noch zusätzlich, weil es noch nicht reicht mit dem Wein. Kennt ihr das Übermaß? Und jetzt setzt er dem Spaß noch eine Krone auf. Also der Wein, der Tanz der Frauen, das genügt nicht. Es muss noch was dazukommen. Irgendwie braucht es noch einen weiteres, wie sagt man, einen weiteren Kitzel, ein Highlight. Ja? Kein Mensch würde darauf kommen, die Abendmahlsgeräte zu holen und zu sagen, wir besaufen uns mit den Abendmahlsgeräten. Würde kein Mensch machen. Genau das macht er. Die goldenen Kelche aus dem Tempel in Jerusalem, aus dem Allerheiligsten, die holt er und die besaufen sich mit diesen goldenen Geräten. Ein Gelage. Und er zeigt damit die Überlegenheit des Gottes dieser Welt gegenüber dem Gott von Israel. Guck her, da, wir haben alles geplündert, da, wir sind die Mächtigen, nicht ihr, wir sind überlegen. Der berühmte Baron Montesquieu, Geschichtswissenschaftler und Philosoph, verwendet für solche Vorgänge den Begriff Dekadenz. Sie wissen, was Dekadenz ist. Verfall. Friedrich Nietzsche hat die ganze Antike mit diesem Begriff der Dekadenz belegt. Er sagte, die Geschichte der Antike von den Persern über die Griechen und Römer ist nicht nur eine Geschichte des Aufstiegs, der Kultur, der Wissenschaft, des Straßenbaus, des Militärs, der Bildung und der Philosophie. Er sagt, diese Kultur der Antike ist auch eine Kultur des Verfalls, des Abstiegs, der Dekadenz. Steht am Ende immer der Verfall? Steht am Ende immer der Verfall? Steht am Ende immer die Dekadenz, dass die Leute kein Maß mehr wissen und keine Spur mehr wissen? Matthäus 24, Vers 38. Denn es war wie in den Tagen vor der Sintflut. Sie aßen und sie tranken, sie heiraten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie aßen und sie tranken, sie heiraten und ließen heiraten. Sie tun alles ganz normal, aber irgendwie ohne Gott. Das Leben geht so vor sich. So ohne Gott. Sie essen, sie trinken, das, was man tun muss zum Leben. Sie arbeiten, sie heiraten. Dann heißt es, dass der böse Knecht mit den Betrunkenen isst und trinkt. Wir lesen in der Bibel auch, seid wachsam und seid nüchtern. Paulus sagt, sauft euch nicht voll Weins, aus dem ein unordentliches Wesen folgt. Der Rausch ist das Kennzeichen des Weltreichs. Ich habe gestern so eine Dokumentation gelesen, was der FC Bayern bekommt, dass er unten an seinem Trikot nur die Aufschrift hat, Qatar Airways. Nur Qatar Airways, nur am Trikot unten. Das ist noch nicht die ganze Werbung, kriegen die jährlich 180 Millionen. Das ist doch das ist doch, gut, ich bin ja in der Geschäftswelt zu Hause, aber man sieht dieses Übermaß. Und das ist nicht gut. 180 Millionen, damit die Qatar Airways da tragen. Und dass die natürlich nur gut von Katar sprechen können, das ist doch klar. Aber es ist dieser Rausch, auch dieser Aktienrausch, dieser Immobilienrausch, dieser Börsenrausch. Man lässt sich gerne berauschen. Ist vielleicht auch Kennzeichen unserer Zeit. Und dann Offenbarung 17, dort ist auch von Babylon die Rede, der Hure Babylon. In edelste Gewänder gekleidet. Sie trinkt aus kostbaren Gefäßen, die voller Gräuel und Unreinheit sind. Sie treibt Handel mit allen in der Welt, bereichert sich und lässt die anderen auch reich werden. Und, was wissen wir noch von Babylon? Es berauscht sich am Blut der Heiligen. Es verfolgt die Christen. Wo man sich an der eigenen Macht und Größe berauscht, bleibt nichts mehr für Religionsfreiheit. Wir müssen alle nach meiner Pfeife tanzen. Da bleibt nichts übrig. Der betäubte und der berauschte Mensch will selber Gott sein. Wo stehen wir heute? Sind wir auch dabei, Grenzen nach oben aus einzureißen? Hören, finden wir noch ein Maß? Immer schwierig mit Deutungen, ich bin kein Prophet. Das ist immer schwierig. Aber war Corona vielleicht doch auch ein Reden Gottes? Findet mal wieder zurück zum Maß. Bleibt mal wieder zu Hause. Reist nicht immer. Ja, also findet wieder ein Maß, findet zur Vernunft, findet zur Einkehr, zur Stille. Also das Übermaß, das maßlose Kennzeichen des Weltreiches, anders geht es im Reich Gottes zu. Im Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken die Hauptsache, sondern Freude, Friede im Heiligen Geist. Das ist doch schön, oder? Im Reich der Welt ist Essen und Trinken die Hauptsache. Am Mittag Beerdigung gehabt und dann geht man zum Sarg, hinterm Sarg geht man zum Grab und hinter mir haben sie schon wieder angefangen, du, da isst man so gut. Hinterm Sarg laufen sie her, da hieß man so gut, war schon auch schon. Die haben jetzt wieder aufgemacht. Herr Bäse, da muss ich nach, das isst man so gut. Das ist das Hauptthema, wo man gut isst und welcher Bäse gerade geöffnet hat. Und was der Weih, und dass der Weih gut ist, das ist das Hauptthema. Hat uns ganz, sind wir ganz drin in dem Thema. Und dann sagt Paulus, nein, Reich Gottes ist Gemeinschaft, Friede, Freude im Heiligen Geist, Gemeinschaft, zusammen lachen, sich freuen, beten, singen, den Herrn loben, auf ihn hören. Das ist doch das Reich Gottes. Da ist Gerechtigkeit, keine Selbstherrlichkeit. Da geht es nicht um Menschen, die groß sind. Da geht es um Menschen, die Hilfe brauchen. Da geht es um die, die sonst keiner sieht. Da geht es nicht um die eigene Macht und Schönheit. Da geht es um Vergebung und um Frieden. Und selig sind die Trauernden und selig sind die Einsamen und selig sind die Friedenstiftenden. Das ist das Reich Gottes. Das ist eine ganz andere Kultur. Es ist was Erschütterndes, was sich hier abspielt, dieser menschliche Stolz und dieses menschliche Übermaß. In Jesaja, ihr müsst mal den Jesaja lesen. Vor allem Kapitel 2 bis 4, wenn ihr mal Zeit habt, lest mal diese 2, 3 Kapitel und dann guckt mal, dort wird besonders die menschliche Hybris, also dieser Stolz beschrieben, die stolzen Frauen Jerusalems und die Männer und die Könige und die Richter, der ganze menschliche Stolz. Nicht umsonst ist der Stolz in der katholischen Morallehre eine der 7 Haupt- und Todsünden. War beschrieben und dann deshalb auch Jesaja 2 bis 4 wird der Stolz wunderbar beschrieben und dann kommt ja später das Gericht. Ein Symbol für Grenzüberschreitung, für das ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Das ist der menschliche Größenwahn. Im Unterschied dazu, ich habe gesagt, Reich Gottes, immer höher. Im Unterschied dazu, wer von Ihnen war schon mal in Barcelona? Da sind das viele. Und da ist die Sagrada Familia, dieses besondere Bauwerk, 1882 begonnen und diese Kathedrale ist jetzt, glaube ich, gerade fertig oder fast fertig. Nee, 2026 soll sie fertig sein. 18 Türme hat die Sagrada Familia, diese große Kathedrale. 12 sind den Aposteln gewidmet, zwischen 90 und 112 Meter hoch. 4 sind den Evangelisten gewidmet, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ein Turm steht für Maria, die Mutter des Herrn. Und für wen ist wohl der 18. gewidmet? Für Jesus. Ist ja klar, für den Herrn. Er soll einmal 170 Meter hoch sein und damit 9 Meter höher als das Ulmer Münster. Schade eigentlich. Dann haben wir Schwaben nicht mehr den höchsten Kirchturm der Welt. Also er soll 170 Meter hoch sein. Aber der Gaudi, der diese Sagrada geplant und initiiert hat, war ein ganz frommer Katholik. Und er sagte, bei 170 Meter ist Schluss. Denn die Berge um Barcelona dürfen von diesem Kirchturm nicht überragt werden, denn das Werk des Menschen soll das Werk Gottes nicht überragen. Dem Demütigen schenkt der Herr Gnade. Das war mein erster Punkt, berauscht. Der zweite Punkt, verzweifelt. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand. Karl Hartenstein, der Ausleger, sagt, ist es interessant, Achtung. Also kommt die Hand. Es scheint die Hand des Menschensohnes, des Christus, die Hand des Weltenrichters zu sein, durch die Gott sich offenbart. Das ist doch eine interessante Auslegung, oder? Hartenstein identifiziert diese Hand, die da schreibt, geheimnisvoll schreibt, mit der Hand. Und diese Schrift markiert das Ende. Plötzlich ist sie da, mitten im Rausch. Keiner rechnet damit. Und so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Plötzlich, mitten im Rausch, keiner rechnet damit. Dann ist er da, wie die Schrift an der Wand. Dann ist er da. So wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Er wird erscheinen. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht, sondern nur der Vater. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Plötzlich wird er erscheinen. Gott meldet sich zu Wort. Das ist für mich hier das Große. Unerwartet. Er kündigt es gar nicht an, aber er hat alles gesehen, was da los ist. Und jetzt kommt er. Belsazar ist erschüttert und durch erschüttert. Sein Gesicht wird blass, sein Leib sackt in sich zusammen. Panik. Ach, eine Schrift und ein Weltreich wird erschüttert. Eine Schrift und einem Gott schlottern die Knie. Ach, was ist das nur? Wie leicht ist doch unsere Welt erschütterbar. Wie leicht. Man hat ausgerechnet, dass alle Coronaviren auf der ganzen Welt nicht mal 2 Gramm wiegen. Und die haben es geschafft, die ganze Welt zu erschüttern. Man glaubt es nicht. Wie leicht ist unsere Welt erschütterbar. Die Kleinigkeit. Es steckt im Suezkanal ein Schiff fest. Und gleich der ganze Handel bricht schier zusammen. Wie leicht geht es alles? Man denkt es gar nicht. Man denkt, es sei alles so stabil. Und plötzlich über Nacht wird alles erschüttert. Kleinigkeit. Hier ist die Schrift an der Wand. Er hat wohl eine Vermutung, dass das was mit ihm zu tun hat. Er erschreckt. Und jetzt wieder. Achtung. Es gibt ein heilsames Erschrecken vor Gott. Die Frauen am Grab an Ostern erschrecken auch vor Gott. Aber das ist zum Heil. Und dann sagt der Herr, fürchte dich nicht. Ich bin's doch, Maria, hab keine Angst. Das ist heilsam, wenn man erschreckt. Und dann sagt der Herr, ich bin's doch, hab keine Angst, ich bin doch da. Und dann gibt es eben dieses andere Erschrecken, wo man sich wirklich zu Tode erschreckt und durch geht, wo es ein Erschrecken ist, das Gericht ist. So jetzt hier bei Belsazar. Und dieses Erschrecken offenbart etwas, seine Hilflosigkeit, seine Angst. Und er merkt, ich habe so viel zu verlieren. In einem Moment kann es aus sein, er ist gepackt von der Angst. Aber statt, dass der Belsazar jetzt sich an Gott wendet und auf seine Knie fällt und sagt, ich tue Buße vor dir, dem Gott Israels, ich habe deine Geräte missbraucht und entheiligt, ich habe deinen Namen nicht geehrt, zweites Gebot, was macht er? Er kehrt eben nicht um, sondern holt seine Sterndeuter. Er holt seine Sterndeuter und seine Zauberer und seine Wahrsager und sagt, jetzt guck dir mal, helfet mir. Woran hältst du dich in der Not? Bei mir kam neulich eine Frau, allen Ernstes, die hatte ihre Tarotkarten dabei. Dann hat sie sie mir auf den Tisch gelegt. Ihre Tarotkarten, das sind so hellseherische Karten. Dann sage ich, das ist aber nicht im Sinne des Evangeliums. Und dann sagt sie, doch. Wenn ich die hinlege, dann weiß ich, dass Gott mir hilft. Ich sage, ja, das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Aber sie braucht was, sie ist eine hochintelligente Frau. Die ist Oberstudienrätin. Ich hätte das nie erwartet, dass sie mit solchen Dingen umgeht. Aber ich habe dann gemerkt, sie sucht was, sie braucht was. Sie braucht einen Halt, damit sie irgendwie im Leben eine Sicherheit gewinnt. Was soll ich tun? Wie soll ich mich entscheiden? Legt sie ihre Tarotkarten und meint, dass Gott ihr helfe dadurch. Und plötzlich wächst der Aberglaube. Woran halten wir uns? Haltet euch an Jesus. Haltet euch an ihn, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Haltet euch an Jesus. Und er hält sich zu euch, weil er euch mag, weil er die Auserwählten Gottes mag und zu ihnen steht. Ja, und das ist doch unser großer Trost und unsere Hoffnung. Jetzt kommen sie also der Reihe nach, diese Wahrsager der Reihe nach, tanzen sie an. Sie sind völlig verzweifelt, dunkle Mächte helfen jetzt auch nicht. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da sagt er Amen. Amen. So ist, gell? Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann heißt es, in Not, in Verzweiflung und in Angst, wenn man weiß, wie es weitergeht, wenn man erschüttert ist von den Dingen, die sich abspielen, was heißt es dann? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Hilfe heißt im Hebräischen Jeshua. Hilfe heißt im Hebräischen Jeshua. Nehmen Sie das mit. Wenigstens das von diesem Abend. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, in welcher Situation Sie gerade auch sind. Dann gehen Sie nicht falsche Wege. Dann gehen Sie nicht, lassen Sie sich nicht verleiten in diese Richtung, sondern bleiben Sie bei Jesus, der sagt, ich habe alles im Griff, ich kenne dein Leben genau, mach dir keine Sorgen. Das ist unser Trost und unsere Hoffnung. Jetzt passiert was. Da ist noch eine, die weiß noch was. Die anderen sind alle vergessen. Die haben es längst vergessen, dass es einen Gott gibt und wie er heißt und überhaupt ihn alles vergessen. Aber eine ist noch da, die hat noch Ahnung. Nämlich die Königin Mutter. Die weiß, da gibt es noch eine Hilfe und die tritt so in einer großen Ruhe auf. Haben Sie es vorhin gehört, wie gelassen die da auftritt? Die kann sagen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn es erfällt, die ganze Welt, wer sich an ihm und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Das ist diese gelassene Königin-Mutter. Die tritt jetzt auf. Es gibt einen Retter. Wir denken manchmal, wir müssten die Welt retten. Wir bewahren wir, und dann ist diese Frau, die hat ein Wissen bewahrt. Sie hat einen Glauben bewahrt. Bewahrt euren Glauben wie einen Diamanten. Hütet ihn und schützt ihn. Vergesst es nicht, ich stehe in meines Herrn Hand. In aller Verzweiflung und Hilflosigkeit. Da ist noch einer, da ist noch ein Schöpfer. Und haltet dieses Wissen aufrecht und gebt es weiter an die nächste Generation. Da ist ein treuer, barmherziger Gott, der diese Welt in Händen hält. Und wenn dieses Wissen heute verloren gegangen ist in unserem Volk, dann treten wir dafür ein und bekennen und sagen es weiter, dass dein Gott ist, in dessen Namen Hilfe ist. Wieder eine Parallele zu den Endzeitreden Jesu, Lukas 21, 26. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen. Da wird es ja manchmal ganz kalt. Die Menschen werden vergehen in Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen. Und da braucht es Zeugen des Evangeliums. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Nicht zu sagen, ja gut, Hauptsache ich bringe mein Schärflein ins Trockene. Nein, das Evangelium wird gepredigt aller Welt. Und vielleicht kannst du zuhören und dann gehst du zu deiner Nachbarin und hörst ihr zu und dann betest du mit ihr, damit sie auch von diesem Trost und dieser Hilfe erfährt. Erhalten wir diese Hoffnung, hegen wir diese Hoffnung, pflegen wir sie, lassen wir sie nicht verwildern und verlottern, dass sie in uns lebendig ist, diese Hoffnung. Da ist ein Gott im Himmel, in aller Verzweiflung. Und gebt es weiter an die nächste und übernächste Generation. Drittens, können Sie noch zuhören? Das war fast überzeugend. Drittens, gewogen. Daniel tritt auf. Belsazar, der Herrscher der Welt, kennt ihn aber nicht. Er weiß weder von Gott, noch kennt er seine Leute. Ist ja auch nicht so wichtig, Hauptsache er kennt sich selber. Aber auch das ist ein Kennzeichen des Verfalls, man kennt die Leute nicht mehr. Und dann mit Geld, ja du, ich gebe dir so und so viel Geld, er denkt, mit Geld geht alles. Wenn man keinen Gott mehr hat, dann hat man wenigstens noch Geld. Und man denkt, mit Geld könnte man die Welt retten. Und Daniel denkt, lehnt dankend ab. Sagt, nein, tschüss, behalt dein Geld. Er ist souverän. Merkt ihr, wie souverän der ist? Unbestechlich. Das ist was von einer, das ist ein Gottesmann. Ich wünschte, wir wären solche Gottesleute. Ich wünsche mir manchmal diese Souveränität. Einfach zu widerstehen und zu sagen, nein, nein, behalt deine Sache für dich. Ich stehe hier in einer ganz anderen Absicht. Ich brauche kein Geld. Es geht um die Wahrheit. Belsazar ist nicht souverän. Der hat kein Stehvermögen, der hat bloß sein Geld. Und dann erklärt er ihm die Schrift. Und jetzt lese ich euch das nochmal vor. Er sagt zu ihm, er sagt zum König, der ihn mit einem Schnipp vernichten kann, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Das ist eine Ansage. Daniel hat Mut, ihm entgegenzutreten. Das ist ein Prophet. Und er sagt, du hast ihn nicht verehrt. Was hast du stattdessen verehrt? Die Götter Babylons. Und er will sie nicht loslassen. Und das ist ja unsere Not in unserer Welt. Wir lassen die Götzen nicht los, so leicht. Da muss schon viel kommen. Wenn diese Wehen jetzt über unsere Welt gehen, weiß nicht, ob wir umkehren. Weiß es nicht. Anders bei dem lebendigen Gott. Er hat Bestand, vertrauen wir nicht dem Sichtbaren, sondern dem, was unsichtbar ist, das ist Gott. Und jetzt spricht Daniel sein Urteil. Mene, mene, tegel, uparsin. Was steckt hinter diesen Worten? Mene, Bedeutung. Gezählt hat Gott dein Königreich und es beendet. Das heißt Mene. Gezählt, beendet. Gott setzt Könige ein und Könige ab. Gott setzt Könige ein und Könige ab, wann es Zeit ist. Auch in Europa. Und du, Belsazar, bist schon K.O. im Grunde wie beim Boxsport. Du hast schon deinen Schlag bekommen, es dauert nicht mehr lange. Du bist angezählt. Die Königreiche dieser Welt sind angezählt. So sehr sie sich auch gebärden, sie sind angezählt, ihre Uhr läuft ab. Das Wiedergöttliche ist angezählt. Seine Zeit läuft ab. Tekel, gewogen. Du bist zu leicht befunden, die Waage, ein Bild für das Gericht. Wer kann auf der göttlichen Waage bestehen? Habt ihr genügend Gewicht vor Gott? Was hat überhaupt Gewicht vor Gott? Meine Verdienste und meine Werke, haben die Gewicht vor Gott, dass ich bestehen kann vor der göttlichen Waage? Wir alle sind zu leicht befunden, nicht bloß Belsazar, wir alle sind zu leicht befunden. Zu wenig, zu leicht, nicht genügend, es reicht nicht. Wirklich, es ist passiert, als sich die Uschi aus unserer Gemeinde beerdigt hat, die jeden Sonntag im Gottesdienst war, sagt sie, Rolf, reicht's jetzt? Also um ihn reicht es. Sage neu, Uschi, es reicht nicht. Ich habe es ihr wirklich so gesagt. Uschi, Christus reicht. Es, Christus reicht. Wir sind zu leicht befunden. Jesaja 40, 15 heißt es, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Die Völker wie ein Sandkorn auf der Waage. Das ist unglaublich. Kann man schier nicht glauben, wie vor Gott die Dinge aussehen. Selbst die Völker sind alle zu leicht. Alle. Gewicht heißt im Hebräischen Kavod. Kavod. Kavod heißt Gewicht. Ja? Wenn einer Kavod hat, hat er Bedeutung, hat er Gewicht. Das wäre Kavod. Das wäre Gewicht. Aber der ist ja schon nicht mehr unter uns. All das ist Gewicht. Was hat Gewicht vor Gott? Was kann ich in die Waagschale werfen? Jesus Christus hat Gewicht vor Gott. Sein Opfer, das hat Gewicht. Er ist der Sohn, an dem Gott sein Wohlgefallen hat. Christus hat Gewicht, ihm zu gehören hat Gewicht. Die Gnade hat Gewicht. Die Gnade macht mich wertvoll. Die Gnade hat Gewicht. Und sie umfasst mein Leben. Und deshalb hat es eine Bedeutung und ist angesehen und hat einen Wert, weil Christus mein Leben begnadigt hat. Das hat Gewicht im Gericht. Sonst nichts, gar nichts. Halten wir uns nicht an Dinge, die kein Gewicht haben. Er verleiht mir Gewicht. Es ist vollbracht. Das hat Gewicht. Jesus wurde vom Vater gewogen und nicht zu leicht befunden. Wenn ich einmal vor ihm stehe, soll es nicht heißen, gewogen und zu leicht befunden, sondern gewogen und durch Christus gerechtfertigt erfunden. So soll es mal heißen, wenn ich mal vor ihm stehe. Wisst ihr, was in dieser Welt wirklich Gewicht hat? Das ist das Kreuz von Jesus. Das ist das Schwerste. Das wiegt alles auf. Die ganze Schuld der Welt, das hat Gewicht. Halten wir uns doch an das, was Gewicht hat. Uparsin heißt, dein Reich wird geteilt. Also, teilen heißt immer Machtverlust. Das Ganze wird zerteilt. Das Reich wird den Medern und Persern übergeben. Kyros hatte das Reich und dann wurde es ja weitergeben von den Babyloniern. Belsazar ist also am Ende. Sein Reich wird geteilt. Und es ist eine Gnade, 9. November, wenn Mauern fallen und ein Reich, ein Volk wieder zusammenfindet. Das ist auch eine Gnade. Viertens, gerichtet. Belsazar beschenkt ihn, lässt ihn den dritten Mann in seinem Reich sein, das ist alles uninteressant. Wie anders Jesus. Der Sohn Gottes verzichtet auf seinen Reichtum und wird arm um unsretwillen. Und er hat bloß noch Geld. Wir merken, wie es zerrinnt, das Geld, Inflation. Er wurde arm um unsretwillen. Belsazar versäumt in diesem Moment das Entscheidende. Das wird hier nicht gesagt, aber es ist wohl so. Er verweigert die Umkehr. Historisch gut bezeugt ist, die Perser drangen bei einem Gastmahl in den Palast ein. Vielleicht war es dieses Gastmahl, wo sie eingedrungen sind. Dann war es Ende. Irgendwann wird auch unsere letzte Nacht kommen. Und dann legen wir unser müdes Haupt in die Hände von Jesus. Und dann wird er uns heimtragen. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Licht erhält uns kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam uns die Rettung her. Als Christus starb, war es auch Nacht, Zeichen des Gerichts. Aber des Gerichts nicht an der Menschheit, sondern am Sohn Gottes. Bei ihm wurde es Nacht, damit wir in den Tag gehen dürfen. Hier wird Weltgeschichte erzählt und das ist aktuell. Die Mächtigen kommen und gehen und jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird allein der, der sich zu Gottes Wort hält. Kein Virus entscheidet über diese Welt und kein Herrscher und keine Rakete, sondern der Herr. Und so beten wir die Worte von Jesus. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.